Eine Frage an die Kids. Lieben dich deine Eltern? Du hast heute die Möglichkeit, sie bloßzustellen. Oder auch, nee, mein Spaß. Lieben dich deine Eltern? Was denkst du? Ja? Woher weißt du das? Woran machst du das fest, dass deine Eltern dich lieben? Gibt es etwas, wo du sagst, daran sehe ich, dass meine Eltern mich lieben? Die Eltern dürfen vielleicht gerne unterstützen, wie ihr das erlebt habt. Ja, genau. Ganz praktisch, ne? Das Essen, das jeden Tag gemacht wird, ne? Da wird kein Tag ausgelassen, ne? Genau. Bitte, Thilo. Ja, genau. Das wird nachher wirklich unangenehm, wenn man alleine lebt, ne? Wo man vorher so sich so richtig zurücklehnen konnte und so ein All-Inclusive-Versorgung hatte, wenn man vorher krank war. Das ist dann anders später, ja. Genau. Ich denke, uns würden noch viele weitere Dinge einfallen. Das Kümmern, Trost, wenn man sich verletzt hat, Versorgung, Nähe, Geborgenheit, dass sie es einem auch sagen und man nimmt es ihnen ab. Genau. Als Kind dachte ich aber auch manchmal, dass meine Eltern mich nicht lieben. Manchmal hatte ich das Empfinden, weil sie haben mir Sachen verboten oder sie haben mit mir geschimpft oder sie haben mich sogar manchmal sehr schwer bestraft. Und in Momenten dachte ich, die können mich doch niemals lieben, wenn die so handeln. Aber eigentlich ist das genau das Gegenteil. Und gerade wenn man älter wird, merkt man das, dass diese Strenge der Eltern vielmehr ein Beweis war, dass die Eltern einen wirklich geliebt haben und nicht alles haben einfach durchgehen lassen. Und liebe Kinder, das ist manchmal total schwer zu verstehen, auch für euch, ne, wenn ihr bestraft werdet oder etwas nicht bekommt, dass das aus Liebe geschieht. Aber ich kann euch mit einer Sache trösten, nicht nur für euch ist das schwer, das zu verstehen, sondern für uns Erwachsene ist das auch total schwer zu verstehen, dass wenn wir Dinge nicht bekommen oder vielleicht auch Strafe oder Schwierigkeiten, dass das ein Aspekt von göttlicher Liebe zu uns ist. Uns geht es im Westen so gut und von allen Seiten dringt auf uns ein falsches Evangelium ein, das predigt, dass Gottes Liebe und Gunst zum Ausdruck kommt durch Erfolg in unserem Leben, durch Gesundheit und ein leichtes Leben. Oder vielleicht noch ein bisschen spezieller, gerade auch in unseren evangelikalen Kreisen noch mehr zu finden. Es findet eine Einladung zum Glauben an die Menschen statt mit dem Versprechen, dass Gott all deine Probleme löst. Du hast es jetzt schwer. Gott lädt dich ein, komm, glaub an das Evangelium und dir wird es viel besser gehen. Und da steckt Wahrheit drinne, also 100% steckt da Wahrheit drinne. Doch auch einiges an falscher Vorstellung und auch Enttäuschung, wenn nachher das Leben als Christ doch mit Not und mit Elend und zum Teil auch mit Dingen zusammenhängt, wo man denkt, ey, ich habe es noch in einigen Bereichen des Lebens noch schwerer, als ich es vorher hätte oder haben würde, wenn ich kein Kind Gottes geworden wäre. Und dann ist die Frage, wenn das Leben schwer wird und wenn das Leben nicht nur Freude, sondern auch Enttäuschung und Lasten und Probleme und Not bringt, sehe ich dann noch die Liebe Gottes zu mir? Und Gott möchte uns heute mit seinem Wort unsere Perspektive öffnen für das Ausmaß und den Umfang seiner Liebe, was in seiner Liebe alles enthalten ist. Und im Hebräerbrief heißt es, wir werden heute ein Wort des Trostes hören. Und das möchte ich vorlesen. Das ist in Hebräer Kapitel 12 und das schauen wir uns heute zusammen ein. Es geht um einen Aspekt der Liebe Gottes, die erziehende Liebe Gottes. Hebräer 12, von Vers 4 bis 11. Ich lese vor, Hebräer 12 ab Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ganz kurz zum Kontext, wo dieser Vers über oder diese Verse überhaupt drinstecken. Davor hat der Schreiber vom Hebräerbrief in schönster Art und Weise den Leuten vor Augen gemalt, wie herrlich Jesus Christus ist. Und er hat es vor allem immer im Vergleich gestellt zu den jüdischen Elementen. Ja, also er hat im Vergleich gestellt zu der Prophezeiung durch Engel, hat er gesagt, die Botschaft von Jesus Christus ist viel größer. Er hat es im Vergleich gestellt, eine Ruhe, die gekommen ist über unter Josua vielleicht für eine kurze Zeit, in Jesus Christus kommt man richtig zur Ruhe. Er hat das Priestertum Israels angezeigt, hat gezeigt, dass Jesus ein viel besserer und größerer Priester ist. Er hat die Opfer aufgemacht, gezeigt, dass Jesus das letztendliche und vollkommene Opfer ist. Also in allen Dingen, Jesus Christus ist größer und erhabener und sie sollen mit voller Gewissheit an Jesus festhalten. Denn es bestand für die gläubigen Juden damals, oder Gläubigen, die aus dem Judentum an Jesus Christus gläubig geworden sind, die Herausforderung, nicht zurückzukehren in das Judentum. Weil das Judentum war verlockend, weil es hatte immer noch diese sichtbaren Elemente des Gottesdienstes. Da ist immer noch ein Tempel, da ist immer noch ein Opfer, das wortwörtlich ja an der Leine geführt wird, um geschlachtet zu werden. Da ist wirklich, da sind Elemente, an die kann man sich halten, wenn man sie sieht. Und der christliche Glaube ist etwas Unsichtbares. Darüber spricht er ja auch in Hebräer 11 ganz am Anfang, dass der Glaube etwas Unsichtbares ist. Und sie sind wirklich in der Herausforderung, am Glauben festzuhalten. Aber in gleicher Weise ermutigt sie in Kapitel 11 und sagt, eure Vorfahren ging es genauso. Abraham, Abel, Mose, sie haben auch nicht gesehen und mussten durchhalten und glauben. Und die sind jetzt angekommen und warten jetzt auf uns, damit wir mit ihnen verherrlicht werden. Damit schließt Kapitel 11. Er sagt, die sind angekommen, aber sie warten noch auf uns, dass auch wir ankommen, damit wir mit ihnen zusammen verherrlicht werden. Und dann fängt er hier in Kapitel 12 an und sagt, ihr seid aber noch nicht angekommen und ihr seid noch Erdenbürger. Ihr habt noch nicht durchgestanden, ihr seid noch nicht am Ziel, sondern ihr seid hineingestellt in eine gefallene Schöpfung, in der Gefahr von Sünde überfallen und umgarnt zu werden. Und in diese Situation spricht dieser Text und eröffnet uns eine Perspektive, bei der es uns sehr schwer fällt, sie selbst zu gewinnen. Und zwar, dass Gottes Liebe zu uns beinhaltet, dass Gott uns züchtigt. Diesen Aspekt der Liebe vergessen wir leider sehr schnell oder erkennen ihn gar nicht als Gottes Liebe an. Und die Bibel gebraucht unterschiedliche Begriffe. Hier in meiner Übersetzung wird der Begriff Züchtigung verwendet. Und es ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes, eine Erziehungsmaßnahme eines liebevollen Vaters. Der Schreiber an die Hebräer möchte in Zeiten hinein der Bedrängnis von Not und Versuchung, dass sie eine andere Perspektive auf ihre Lebensumstände bekommen, dass sie verstehen, was bedeuten Schwierigkeiten in meinem Leben, was bedeutet es, dass ich manchmal im Leben am Boden heruntergedrückt bin, was hat das für eine Bedeutung, was für einen Sinn hat das in meinem Leben? Ja, schwere Zeiten können schnell zu Mut und Hoffnungslosigkeit bei uns führen. Aber er sagt zu ihnen, ihr müsstet eigentlich komplett anders auf die Situation sehen. Ihr müsst eigentlich, wenn ihr Züchtigung erleidet, dann eigentlich sagen, Gott liebt mich total. Gott liebt mich. Dass es mir gerade nicht gut geht, ist ein Zeichen, dass Gott mich liebt. Wenn wir das Wort Züchtigung hören, bringt es in uns, denke ich, ganz andere Gedanken hervor. Vielleicht hat der eine oder andere noch schmerzvolle Erinnerungen, wenn er an den Begriff denkt. Wir denken hier an Schmerz, vielleicht auch an Leid und an Tränen. Aber es fällt uns schwer, den Begriff Züchtigung mit Trost zu verbinden, oder? Dass man sagt, wenn Züchtigung, das ist mein erster Begriff, den ich damit assoziiere, es hat irgendwas mit Trösten zu tun. Würden wir nicht machen. Aber der Schreiber macht das hier genauso. Er sagt, ich habe ein Trostwort für euch. Ihr habt ein Trostwort vergessen. Und zwar das Trostwort, dass Gott euch züchtigt. Ein Trostwort. Und ich wollte so zum Abschluss diesen Jahres und zum Beginn des neuen Jahres euch auch dieses Trostwort mitgeben, dass ihr diese Perspektive auch habt, dass wir Gottes Liebe auch darin sehen. Das bezieht sich hier auf Sprüche 3. Also in Sprüche 3 wird uns das gesagt, dass Gott, wen er liebt, den auch züchtigt. Doch wir würden uns wahrscheinlich ein Trostwort ein bisschen anders vorstellen. Hinter dem Begriff Züchtigung, ich denke, viele wissen, das steckt viel mehr Bedeutung. Also es bedeutet so viel wie Unterweisung, Disziplin, Zucht, Korrektur und Warnung. Also im Grunde ist das die ganze Palette, die auch Eltern kennen aus der Erziehung. Ja? Also Manchmal reicht es, dem Kind einfach zu sagen, was es tun soll. Dann wissen wir, manchmal muss gewarnt werden. Manchmal muss dann vielleicht auch Zucht ausgeübt werden, weil das alles allein nicht gereicht hat, damit das Verständnis beim Kind wirklich ankommt. Aber genauso oder noch viel besser wird uns hier gesagt und heiliger ist das Vorgehen Gottes mit seinen Kindern. Hier wird im Text gesagt, unsere Eltern, sie haben uns nach gut Dünken erzogen, also wie sie die Vorstellung davon hatten, wie es am besten ist für das Kind. Und viele von uns wurden vielleicht auch gut erzogen, aber es gab bestimmt auch Momente, wo du sagst, da haben sie es nicht aus Liebe gemacht, da war ich wirklich unschuldig, da haben sie das Maß völlig nicht getroffen. Es gibt viel, wo wir auch bewerten können und sagen können, da waren Dinge auch in meiner Erziehung, die waren nicht gut. Vieles vielleicht auch, was gut war. Hier wird uns aber gesagt, dass Gottes Erziehung immer mit der Absicht geschieht, dass es zu unserem Besten dient. In Vers 10, ganz deutlich. Also hier wird der Vergleich gemacht. Ihr wurdet von euren Eltern, von eurem Vater erzogen. Gott erzieht in jedem Fall nur mit der Absicht, dass es euch zum Besten dient. Das heißt, wenn Gott uns erzieht, ist das Motiv seiner Erziehung seine Liebe zu uns. Und in Vers 4 bringt der Schreiber zum Ausdruck, um was es geht und wieso Gott uns erziehen muss. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Das heißt, Sünde greift nach uns, Sünde umgarnt uns, Sünde möchte uns gefangen nehmen und runterziehen, in den Abgrund reißen. Und Gottes Ziel dagegen aber ist, uns zu erlösen, uns zu ihm zu bringen, in seiner Gemeinschaft zu erhalten und in die Ewigkeit zu bringen. Und das ist das, wo Gottes Erziehung ins Spiel kommt. Da ist einmal die Sünde, die uns umgarnen will, runterziehen will und von Gott wegbringen will. Und da ist ein Gott, der sich uns bei sich erhalten und ans Ziel bringen will. Und hier kommt Gottes Zucht ins Spiel, seine Erziehung in unserem Leben. Ich möchte kurz drei Aspekte anschauen, aus welchen Gründen Gott uns erzieht. Häufig haben wir das Bild, dass Erziehung, auch göttliche Erziehung, immer nur mit dem Element von Sünde zu tun hat, weil wir selbst gesündigt haben. Aber ich möchte heute noch zwei weitere Punkte, dass wir die auch im Blick haben, wieso Gott uns erzieht und uns in schwierige Probleme oder auch schwere Lebensmomente bringt. Aber das Erste, wieso Gott auch manchmal mit uns harte Wege gehen muss, ist der Punkt Ungehorsam und Sünde in unserem Leben. Und da bitte ich euch einfach, dass ihr mal an David denkt. Ich finde, in seinem Leben sieht man das so deutlich. Er nimmt sich eine Frau, die Bathseba, eine Frau, die ihm nicht gehört, schläft mit ihr, bringt ihren Mann um. Er will die Sünde verbergen, verschweigen. Doch irgendwie ist ihm die Schuld natürlich bewusst. Und interessant ist, ein heidnischer König wäre damit durchgekommen. Das war normale Praxis unter den heidnischen Königen. Die haben das alle gemacht. Die haben sich die Frauen genommen, wie sie wollten, und haben keinen Wert drauf gelegt. Aber bei David lässt Gott das nicht durchgehen. Ja, also bei anderen Königen, als ob es Gott da nicht interessiert. Also es interessiert ihn, wissen wir, er wird das richten. Aber im Leben selber, als ob Gott da nicht drauf achtet und sie damit durchkommen. Doch bei David lässt Gott es nicht dabei, weil er ihn liebt und ihm lässt er diese Sünde nicht einfach durchgehen. Ein gottloser Mensch kann vielleicht sündigen und es hat offensichtlich erstmal keine Konsequenzen, aber diejenigen, die Gott liebt, damit meine ich gerade die Vaterliebe Gottes, denen lässt er so etwas nicht einfach durchgehen. Wir wissen, dass die Strafe für David sehr schlimm war. Das Kind, das dort aus diesem Verhältnis entstanden ist, ist gestorben. Aber wir wissen dann gerade aus diesem Bußpsalm von David, ne, Psalm 51 zum Beispiel, dass Gott da wirklich eine Herzensveränderung in David hervorgebracht hat durch seine Erziehungsmaßnahme. David tut Buße und wirft seine Hoffnung ganz allein auf Gott und sieht, er ist wirklich zerbrochen, er merkt, ich habe keine eigene Gerechtigkeit, ich habe nichts, was ich selbst bringen kann. Also Gott lässt ihn wirklich an den Boden kommen von Sünde und Schuld, dass David merkt, in mir selbst ist nichts Gutes. Ich bin wirklich völlig verdorben. Ich brauche meinen Gott vollständig. Genauso auch in unserem Leben, wenn wir sündigen und an diesen Punkt kommen, drückt Gott seinen Daumen auf uns, damit wir sehen, wir haben keine eigene Gerechtigkeit. Wir sind vor unserem Gott schuldig geworden und dass wir unsere Hoffnung ganz wieder auf ihn werfen, zu ihm kommen und unsere Schuld vor ihn bringen. Also ein Grund, wieso wir Schwierigkeiten, Not und Leid in unserem Leben erleben, ist unsere Sünde vor Gott. Aber wir sehen auch andere Elemente, beispielsweise eine Art Vorbeugung, die Gott durch seine Erziehung in unserem Leben wirkt. ja, Vorbeugung, das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass wir schon eine Sünde ausgeführt haben, aber Gott ganz genau weiß um unser Potenzial für Sünde und unsere Charakterschwächen und dass er durch Leid und Schwierigkeiten Sünde in unserem Leben vorbeugt und uns in seiner Hand hält. Ich denke da zum Beispiel an Paulus in 2. Korinther 12, Vers 7, er sagt es ganz deutlich: Damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also wir lesen nicht davon, dass Paulus diese Sünde begangen hat, dass er stolz geworden ist, aber er weiß ganz klar, ich würde stolz werden, deswegen hat Gott mir eine Schwierigkeit in mein Leben gestellt, damit ich nicht stolz werde. Die Sünde ist vielleicht noch nicht entstanden, aber Gott wusste, wo Gefahren im Leben von Paulus lauern, auch in seinem Charakter. Und ich denke, niemand von uns kann sich da herausnehmen und sagen, ich bin nicht stolz, ich bin nicht überheblich. Gerade der eine oder andere hat vielleicht damit noch mehr zu kämpfen. Und Gott legt uns dann schwere Steine, Sorgen und Not in unser Leben, damit wir uns nicht überheben, damit wir nicht mehr von uns denken, als wir es sind. Wir stellen Gott dann auch die Fragen, dann muss ich das wirklich tragen? Das ist wirklich unangenehm, das ist wirklich schmerzhaft. Doch Gott hat Paulus ganz deutlich geantwortet, lass dir an meine Gnade genügen. Und es ist ein Vertrauen, wo man es nicht versteht, ein Vertrauen darauf, Gott, du bist ein guter Vater und du meinst es wirklich gut mit mir. Und auch wenn es mir schlecht geht, weiß ich, dass es deine Liebe ist, die das in meinem Leben hervorruft. Ja, Gott hat Paulus erzogen, und es war vorbeugend. Wenn du Enttäuschung von Menschen erlebst oder vielleicht bei der Arbeit nicht den Erfolg hast, den du dir wünschst, vielleicht sogar arbeitslos wirst, du von Menschen angegriffen wirst, dann kann es gut sein, dass Gott damit in deinem Leben etwas bewirken will, was du selbst nicht sehen kannst, dass er dich demütigen möchte, vertrauensvoll machen möchte auf ihn, damit wir nicht hochmütig werden und uns überheben. Ich finde, wenn man selbst in diesen Situationen steckt, ist es schwierig, diese Perspektive selbst zu haben und so tröstlich zu hören, dass das wirklich aus einem Herz der Liebe unseres Vaters uns gegenüber entspringt, dass unser Herr damit uns damit bewahren möchte. Ich weiß zum Beispiel auch in meinem Leben, da gibt es Dinge, wo ich mir denke, da wäre das Leben einfacher, wenn es nicht da wäre. Aber ich weiß auch, dass ich ohne sie in viel größere Gefahr wäre, wirklich noch stolzer, noch übermütiger zu sein, noch hochmütiger, als ich es jetzt schon bin. Ein weiterer Aspekt, den wir in der Bibel finden, wieso Gott Not und Leid in unser Leben stellt, ist das Training. Training, und zwar, dass Gott uns vorbereitet auf folgende herausfordernde Situationen in unserem Leben. Vielleicht auch, weil du vorbereitet werden musst, dass du eine Stütze und eine Hilfe für andere werden kannst. Weil Gott dir Leben, Menschen ins Leben stellt, die dich brauchen werden, die sich auf dich stützen werden müssen in der Zukunft, schickt Gott dir Not und Schwierigkeiten, damit du ein belastbarer, ein starker, ein glaubensvoller Christ bist, an den andere sich irgendwo auch halten können. Am Ende ist Christus, der uns hält, versteht mich richtig, wie ich das meine, aber wo du auch eine Stütze und ein Glaubensvorbild für andere werden kannst. Und da einfach als Beispiel, denkt an Petrus. Petrus musste viel tragen. Ich denke gerade auch an seinen Verrat von Christus, dass Christus die Situation so hat kommen lassen und geschehen lassen. Jesus ist mit ihm immer sehr geradlinig und konkret umgegangen, aber Christus hatte auch etwas mit ihm vor, darum wird es übrigens am Sonntag auch noch gehen. Christus wollte ihn trainieren und vorbereiten, dass er die tragende Säule, eine tragende Säule in der kommenden Gemeinde sein sollte, dass er da mitbauen sollte. Das war ein Training. Ich wollte gerade noch kurz ein Wort an die etwas jüngeren Menschen, an die Jugendlichen geben. Ich denke, gerade auch bei euch ist gerade das Christsein auch ein Training, wo Gott dich mit der Zeit, die ja auch mit der Zeit immer mehr Schwierigkeiten und Probleme geben wird, die in den Weg stellen wird, damit du vorbereitet wirst, weitere, größere Hürden zu nehmen und auch eine Stütze für andere zu sein. Es heißt in Klagelieder 3,27, es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Und da geht es auch gerade um diesen Aspekt, um den Aspekt von Züchtigung. Es ist gut, schon in der Jugend auch mit Not, mit Schwierigkeiten umzugehen, um eine Stütze zu werden, da an die Stelle, wo Gott einen haben möchte. Zuletzt, nachdem wir diese Perspektive gewonnen haben, wie Gott mit uns handelt, und dass auch gerade Schwierigkeiten und Not ein Element der Liebe Gottes sind, wie er uns hält und erhält und ans Ziel bringt, kurz die Frage, wie gehe ich mit der Züchtigung Gottes in meinem Leben um? Wie sehe ich Schwierigkeiten und Not und Elend, das in meinem Leben kommt? Und da ist Vers 5 eine Aufforderung an uns. Wir haben zwei Dinge genannt. Erstens, achte es nicht gering, wenn das in deinem Leben geschieht, wenn Gott dich züchtigt, also wenn du die Erziehung Gottes in deinem Leben erfährst. Ich habe mich die Frage gestellt, wie könnte ich Gottes Erziehung gering achten? Ich denke, eine Möglichkeit liegt darin, dass ich Gott anklage, weil ich nur Glück, nur Erfolg, nur Gutes erwarte und nur darin Liebe sehe und alles andere, da wo ich wirklich wie zu einem Kind werde, das blind ist dafür und Gott anklage dafür. Nicht sehe, dass er auch in dem, was er mir vorenthält und ein Schweres ins Leben stellt, nicht seine Liebe sehe. Und ich dachte, etwas anderes wäre noch, ich spreche schlecht, wenn ich selbst schlecht von den schweren Zeiten spreche und von Gott, wenn ich anderen gegenüber berichte, dass ich über die Not und die Schwere in meinem Leben wirklich leidend klage und Gott anklage und Gott bei den Menschen schlecht mache. Wie achte ich es nicht gering, die Züchtigung, die ich erfahre? Ich denke, durch Dank, indem wir sehen, dass Gott uns erhält und dass er diese Absicht mit uns hat. Und ich denke auch mit dem zweiten Punkt, erzähle es weiter. Zähle weiter, wie Gott dich getragen hat, auch durch die schweren Zeiten. Und es ist interessant, da ist die Bibel ja auch so anders zu jedem anderen Buch, das irgendeine Religion hat, wie viel Wert Gott darauf legt, das Scheitern von Glaubenshelden zu zeigen. Wie Gott darüber berichtet von dem Leid, das Glaubenshelden erfahren haben, wo Gott sie wirklich erzogen hat, damit sie ans Ziel kommen. Die Bibel legt so viel Wert darauf, dass wir diese Geschichten kennen, wie Gott mit Menschen umgeht, wie Gott ins Leben eingreift, was Gott schickt, auch welche Not sie erleben, weil sie für Gott leben. Und so kannst du dich ermutigen lassen. Achte das nicht gering und gebe es auch gern weiter und freue dich über die erziehende Liebe Gottes. Das Zweite, verzage nicht, wird hier gesagt. Also sei nicht entmutigt. Also die gute Botschaft würde hier heißen, ein Bastard erhält keine Schläge, ein Sohn wird gezüchtigt. Also es ist, hört sich vielleicht nicht so liebevoll an, aber verzage nicht. Ja, es ist ein Sohn, der geschlagen wird, gezüchtigt wird. Er ist ein Ausdruck davon, dass Gott sich wirklich sorgt und uns ans Ziel bringen möchte. Dieser Gott, der uns aufgrund seiner Liebe erwählt, berufen und errettet hat, der bleibt mit seiner Liebe auch an uns dran. Was ist, wenn Gott mit mir ganz schwere Wege gehen muss und ich vielleicht so halsstarrig bin, dass ich vielleicht gewisse Chancen in meinem Leben schon verpasst habe? Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so, wo du sagst, ich habe zum Moment meines Lebens so stark gesündigt und so lange bin ich halsstarrig geworden, dass mir gewisse Chancen im Leben entflohen sind. Wo ich weiß, ich bin in schlimme Täler gekommen und es hat Konsequenzen für mein Leben. Kann es überhaupt noch gut werden oder habe ich alles verspielt? Möchte ich auch noch mal kurz ein Wort des Trostes vorlesen aus Joel 2. Da heißt es, wird in die Situation gesprochen, Israel ist wieder von Gott gestraft worden, weil sie gegen Gott gesündigt haben. Und Gott sagt, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Gott sagt, ich werde euch die Jahre zurückerstatten, die ihr verloren habt, weil ihr gegen mich gesündigt habt. Krass, oder? Ja, da sind Tiefen der Liebe Gottes, die wir nicht mehr greifen können. Der Beginn unserer Geschichte mit Gott, am Beginn unserer Geschichte mit Gott steht ein Bund der Gnade, ein Akt der Liebe und das Versprechen eines Gottes, dass er uns in seiner Gnade erhalten und durchtragen wird. Das ist der Grund, wieso er uns auch ans Ziel bringen wird. J.I. Packer in seinem Buch Gott erkennen, inzwischen haben es einige in der Gemeinde auch schon geschenkt bekommen, er bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Ich möchte es vorlesen. Gottes Führung ist, wie jeder seiner Segenshandlungen unter dem Gnadenbund, ein souveräner Gnadenakt. Gott will uns nicht bloß in dem Sinn führen, dass er uns den Weg weist, den wir gehen sollen. Er will uns auch in einem viel grundlegenderen Sinn führen, der garantiert, dass wir, was immer auch geschieht, ganz gleich, welche Fehler wir auch begehen, sicher nach Hause kommen. Zweifellos wird es Ausrutschen und Ausrutscher und Irrwege geben, aber Gottes ewige Arme sind unter uns. Wir werden gehalten, gerettet, wiederhergestellt. Das ist Gottes Verheißung und sie zeigt uns etwas von seiner unfassbaren Güte. Deshalb sollten wir im Blick auf Gottes Führung zuversichtlich auf den Gott vertrauen, der nicht zulassen wird, dass wir unser Leben ruinieren. Daher muss bei dieser Erörterung Gottes Ehre unser vorrangiges Anliegen sein und nicht unsere Sicherheit, denn dafür hat er ja bereits gesorgt. Und unser Misstrauen gegenüber uns selbst darf nicht, auch wenn es uns in der Demut hält, die Freude verdunkeln, dass wir uns auf den Herrn, unseren Beschützer, verlassen können, unseren treuen Bundesgott. Ja, lass uns diese Perspektive auf einen Gott haben, der uns vollumfänglich rettet. Und da gehört auch dieser Aspekt der erziehenden Liebe Gottes dazu. Und lass uns auch dafür unseren Gott geben, danken, auch wenn wir auf das Jahr zurückblicken, vielleicht mit gemischten Gefühlen, wo wir sagen, da waren echt schwere Dinge in meinem Leben. Oder auch in die Zukunft, wir wissen, da werden auch noch schwere Dinge kommen. Lasst uns mit dieser Perspektive auf unseren Gott blicken, der uns wirklich liebt und auch hier einen erzieherischen Auftrag in unserem Leben verfolgt. Ihm die Ehre in all diesen Dingen. Amen.